haben wir letzte Woche angefangen. Und dieses spannende Kapitel wollen wir gründlich studieren und verstehen und heute uns den Vers 2 vornehmen. Und wir wollen mit einem Gebet starten und dazu lade ich euch ganz herzlich ein. Lieber Vater im Himmel, das letzte Mal haben wir gesehen, dass wir über Offenbarung 17 sprechen wollen, so wie der Engel über Offenbarung 17 gesprochen hat, nämlich als ein Repräsentant Jesu. So möchten wir dich bitten, dass wenn wir jetzt Offenbarung 17, den nächsten Vers studieren, wenn wir hineintauchen in dieses spannende Kapitel, dass du alles hinwegnimmst aus unserem Herzen, aus unserem Denken, was uns hindern könnte, von dir wirklich gesegnet zu werden. Was hindern könnte, dass dein Heiliger Geist uns wirklich erfüllt. So möchten wir dich bitten, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und dass wir ein immer klareres und besseres Verständnis der Endzeitereignisse bekommen und dass wir unseren Glauben allein auf das Wort gründen und dass dieses prophetische Wort ein Licht in unserem Leben sein wird. So sprichst du jetzt zu uns und wir danken dir, dass du dieses Gebet erhörst. Amen. Offenbarung 17, Vers 2. Des Übergangs willen lesen wir am liebsten nochmal Vers 1, weil Vers 2 der zweite Teil des Satzes ist. Offenbarung 17, Vers 1 und 2. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir. Wir haben ja gesagt, Offenbarung 17 ist eine Erklärung zu den sieben letzten Plagen. Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt. Das letzte Mal gesehen, es gibt eine große Hure. Eine Hure ist eine abgefallene Gemeinde, eine untreue Gemeinde, die an vielen Wassern sitzt. Die Wasser, haben wir gesagt, sind die Völkernation, die also weltweit operiert, die an vielen Völkern ihren Sitz hat. Und dann heißt es in Vers 2, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Diese Hure, von dieser Hure werden zwei Dinge gesagt. Wir wissen schon, es ist eine Hure. Wir wissen schon, sie sitzt an vielen Wassern. Jetzt wird uns gesagt, dass die Könige der Erde mit ihr Unzucht getrieben haben. Interessanterweise nicht andersrum, sondern die Könige haben mit ihr Unzucht getrieben, obwohl das natürlich eine beidseitige Sache ist. Und sie hat den Wein der Unzucht der ganzen Welt gegeben. Ja. Und die ganze Welt trunken gemacht. Gibt es andere Stellen in der Offenbarung, die ebenfalls davon sprechen, dass sie die ganze Welt trunken gemacht hat mit ihrem Wein der Unzucht? Welche Stellen der Offenbarung fallen euch da spontan ein? Ein bisschen unsere Kenntnis der Offenbarung auffrischen. Welche anderen Stellen sprechen von dieser Hure, die den Wein der Unzucht allen Völkern gibt? Wo? Ja. Offenbarung 18, Vers 3, genau, denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben. Und dann spricht sogar die Wirtschaft hier noch, wird angesprochen, und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Also das ist eine ganz klare Parallele, okay. Gibt es noch eine Stelle, wo davon gesprochen wird, dass der Wein der Unzucht die ganze Welt getränkt hat? Genau. Zweite Engelsbotschaft. Da heißt es nämlich, dass Babylon ist gefallen. Und da heißt es nämlich, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Also auch das ein Hinweis darauf durch die Parallele, dass die Hure Babylon ist, wie wir schon gesagt haben. Okay. Vielleicht brauchen wir nochmal eine gute Definition für hurerisches Denken. Es geht jetzt um die Hurerei, nicht wahr? Die Unzucht. Das griechische Wort für Unzucht oder Unzucht treiben ist Porneo. Das kommt dann von Porneia. Porneia ist die Unzucht. Porneo ist dann Unzucht treiben oder Hurerei treiben, Huren. Also genau dasselbe. Lass uns also kurz nochmal darüber nachdenken. Wir haben schon gewusst oder gelernt, eine Hure ist eine Frau, die untreu ist, also eine untreue Gemeinde. Worin besteht die Untreue dieser Gemeinde? Schlag mal mit mir auf Jakobus Kapitel 4, Vers 4. Das hat uns letztes Mal noch gefehlt. Jakobus Kapitel 4, Vers 4 gibt quasi den Schlüssel zum Verständnis, was da jetzt das Problem ist. Jakobus 4, Vers 4, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Die Hure ist ein Freund der Welt. Das muss man genauer erklären. Was bedeutet das? Was bedeutet das, ein Freund der Welt zu sein in der Bibel? Bedeutet das, dass man... Ja? Genau, es bedeutet nicht, dass man die Natur mag und gerne reist. Es bedeutet nicht, dass man ein Freund von Menschen ist. Denn wir sollen Freunde von Menschen sein. Mit der Welt ist nicht die Kugel Erde gemeint, auch nicht die Tatsache, dass es Menschen auf der Erde gibt, sondern es sind die Werke des Fleisches gemeint. Ihr wisst, 1. Johannes 2, Vers 5, 15 und 16 sagt, denn alles, was in der Welt ist, die Augenlust, Fleischeslust, und der, kennt er nicht? Lasst euren Finger drinnen. Wichtiger Vers. Wenn wir den nicht im Hinterkopf haben, dann lesen wir ihn lieber noch zusammen. 1. Johannes 2, da wird die Welt definiert. 1. Johannes 2, Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das ist, was der Jakobus auch sagt. Ja, wenn du Freund der Welt bist, bist du Feind Gottes. Denn alles, was in der Welt ist, jetzt wird die Welt quasi definiert. Die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Die Welt ist, was die Bibel unter Welt versteht, das sind die Werke des Fleisches, nämlich Fleischeslust, Augenlust und der Hochmut des Lebens. Im Grunde genommen kommen alle Sünden aus diesen drei Quellen. Hurerei, geistige Hurerei ist, das gut zu finden, mit diesen Dingen Freund zu sein. Und wer diese Dinge liebt, sagt die Bibel, in dem ist die Liebe des Vaters nicht. Warum? Weil Liebe ist die, was ist Liebe? Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und Fleischeslust, Augenlust und Hochmut führen zu Sünde, sind die Übertretung des Gesetzes. Ja, man kann nur das eine oder das andere haben. Eine Kirche, die also Augenlust, Fleischeslust und Hochmut, Stolz fördert, ist in Feindschaft gegen Gott. Das ist sozusagen die Idee. Und das meint nicht, dass es nicht auch in der wahren Kirche Leute gibt, die Fleischeslust, Augenlust oder auch hochmütig sind. Ja? Aber wenn die kirchliche Lehre selbst das fördert, dann hat man es mit einer Hure zu tun. Die Frage ist, welche kirchlichen Lehren, die ihr kennt, die von so Kirchen vorgetragen werden, würden denn Fleischeslust, Augenlust und Hochmut des Lebens fördern?
Wenn man sich einfach gekehrt hat, kann man so weitergehen, wie man will, weil man
einfach... Okay, einmal gerettet, immer gerettet wäre so eine babylonische Lehre, weil sie führt dazu, dass man eigentlich die Sünde ganz gerne lieb haben kann, weil man ja irgendwo so den Namen Jesus mal aufgeschrieben bekommen hat. Okay, ja? Welche andere kirchlichen Lehren kennt ihr, die offensichtlich das hier bewirken? Freund der Welt zu sein. Oder welche Dinge zu mögen. Ne, wir sagen ja immer, dass die Kirchen alle Babylon sind. Ja? Eine Hure. Jetzt müssen wir fragen, ja, was ist denn dieser Wein der Unzucht, der dazu führt, dass da wirklich Hurerei getrieben wird? Denn der Wein der Unzucht muss ja dazu führen, dass man Freund der Welt wird, oder? Ansonsten ist es ja keine Hurerei. Ja? Genau, falsche Lehre. Aber welche falsche Lehre führen denn dazu, dass man hochmütig wird, falche Augenlust oder falsche Lust hat? Ja, genau, okay. Das stimmt. Okay, diese ganze Prunk zum Beispiel, ja, das fördert die Augenlust. Ja, okay. Und dahinter steckt natürlich noch dann der Hochmut. Zum Beispiel die Lehre von der Kirche, in der katholischen Kirche, die Lehre, wie die Kirche aufgebaut ist. Wie ist die Kirche aufgebaut? Von oben nach unten, nicht wahr? Da ist einer, der alle macht. Und dann geht das von oben nach unten durch. Ja? Wo Menschen erhöht werden auf ein Podest, das eigentlich nur Gott zukommt. Wenn man das mit einem Menschen macht, dann fördert das auch in den anderen Menschen. Ja? Da wird Hochmut und Stolz. Hochmut und Stolz ist in jedem Menschen vorhanden, versteht mich nicht falsch. Ja? Das ist etwas, womit wir alle kämpfen. Aber wenn eine Kirche durch ihre Lehre das auch noch fördert, statt zu bekämpfen, dann ist es problematisch. Genauso zum Beispiel, die Bibel spricht auch von dem Zölibat als einer dämonischen Erfindung. Weil wenn ein Mensch gegen seinen Willen aus religiösen Gründen gezwungen wird, seine Sexualität nicht ausleben zu dürfen, dann stoppt seine Sexualität nicht einfach. Die sucht sich nur verbotene Wege dann. Ja? So bewirkt eigentlich eine kirchliche Lehre genau das, was die Bibel Fleischeslust nennt und so weiter und so fort. Und das sind jetzt nur einige Beispiele dafür. Wir sagen immer, der Wein der Unzucht, das sind falsche Lehren, ja, so als ob es nur darauf ankommt, irgendwie richtige Theologie zu haben. Aber es gibt viele falsche Meinungen, die deswegen noch nicht unbedingt babylonischer Wein sind. Versteht ihr, was ich meine? Wir alle haben schon mal eine falsche Idee über einen Bibelvers gehabt. Deswegen sind wir nicht immer gleich vom Wein Babylons indoktriniert. Man kann ein völlig bekehrter Mensch sein und den Bibeltext falsch verstehen. Ja? Der Wein Babylons ist nicht einfach nur Irrtum. Er ist Irrtum, der dazu führt, weltliche Dinge zu tun oder sogar zu schätzen. Sich in Feindschaft gegen Gott zu gehen, nach dem Fleisch zu leben. Und das halt in meinem Hinterkopf. Jetzt, interessanterweise, ist es ja so, dass die Könige der Erde mit der Hure Unzucht treiben. Ja, das steht ja manchmal auch, dass sie mit den Königen der Erde Unzucht getrieben haben, aber hier steht, dass die Könige der Erde quasi zu ihr gekommen sind, mit ihr Unzucht getrieben haben. Und ich wollte mit euch mal ganz kurz diese Könige der Erde anschauen, weil das ist eigentlich ein interessantes Studium. Die Könige der Erde. Lesen wir mal, die kommen eigentlich fast nur in der Offenbarung vor im Neuen Testament, aber nur an zwei Stellen noch sonst. Schaut mal in Matthäus 17. Matthäus 17 und dort Vers 25. Er antwortete, doch, und als er ins Haus trat, kam ihm Jesus zuvor und sprach, was meinst du, Simon, von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Was lernen wir über die Könige der Erde hier? Ja, das sind die, die Steuern nehmen dürfen. Ja? Das heißt, wenn es um Steuern geht, geht es um weltliche Obrigkeit. Jetzt kommt ein interessanter Gedanke, über den ich vielleicht auch noch nicht so lange nachgedacht habe. Ist die weltliche Obrigkeit eigentlich schlecht oder gut? Ist die weltliche Obrigkeit an sich etwas Schlechtes? Definitiv nicht. Manchmal hat man ja die Idee, dass die katholische Kirche oder dass die Kirche dadurch zur Hure wurde, einfach weil sie Freundschaft schloss mit der weltlichen Obrigkeit. So als ob die weltliche Obrigkeit das personifizierte Böse war und durch den Kontakt mit diesem personifizierten Bösen wurde die Kirche korrupt. Aber die Könige der Erde kommen zur Hure und treiben mit der Hurerei, da ist die Kirche schon Hure. Versteht ihr, was ich meine? Lass uns noch kurz darüber nachdenken, das ein bisschen genauer zusammenzukriegen. Noch ein Beispiel aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte 4. Und dort Vers 26. Apostelgeschichte 4, Vers 26. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Das ist ja ein Psalm gewesen von David, nicht wahr? Also hier sehen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 26, dass sie sich gegen Gott und gegen den Gesalbten versammeln, ja, so zusammenrotten. Das hatte sich zur Zeit der Apostel in welcher Form erfüllt? Wie war dieser Psalmvers, dass die Heiden sich versammeln gegen Gott und gegen seinen Gesalbten, wie hatte er sich erfüllt? Zur Lebenszeit der Apostel. Steht im nächsten Vers, falls ihr nicht genau wisst. Wie hat er sich erfüllt? Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, gegen den Messias, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. Von all denen, wer qualifiziert in diesem Vers als die Hure? Wer ist in dem Vers die Hure? Das Volk Israel, oder? Die waren die eigentliche Gemeinde, die hätten das Wort Gottes verstehen können, aber sie verbinden sich mit dem Pontius Pilatus und den anderen. Aber der Pontius Pilatus ist nicht der Böse an sich selbst. Wer hat eigentlich die Kreuzigung Jesu vorangetrieben? Der Pontius oder die Pharisäer? Das heißt, als der Pontius Pilatus ins Spiel kommt, sind die Pharisäer schon längst abgefallen. Die Geschichte geht nicht so, dass die Pharisäer, die treuen Nachfolger Jesu sind, zufällig auf den Pontius treffen und durch die Gespräche mit dem Pontius Pilatus anfangen abzufallen, oder? So geht die Geschichte nicht. Sondern die Geschichte geht so, dass aufgrund der inneren Rebellion gegen das wahre Evangelium die Kirche in sich verrottet, zur Hure wird und dann allerdings, weil sie schwach ist, weil sie eben noch eine Kirche ist, den Staat braucht und sich dem Staat vor die Füße wirft. Ja, hier, nimm mich. Ja, und dem Pontius Pilatus so, nicht wahr, sagt, wir haben keinen anderen König als nur den Kaiser und mit ihm gemeinsame Sache macht. Der Pontius Pilatus wird damit reingezogen. Er ist nicht unschuldig, ja? Aber die treibende Kraft ist eigentlich die Gemeinde. Schaut mal mit Offenbarung 1, Vers 5. Lass uns mal diese Könige ein bisschen besser verstehen, weil ich glaube, wir sollten schon noch ein klares biblisches Bild haben über den Begriff von der Obrigkeit. Offenbarung 1, Vers 5. Da heißt es, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Wer ist König über die Könige der Erde? Jesus ist ihr Fürst. Das heißt, Jesus regiert die Kirche und Jesus regiert eigentlich auch die Könige der Welt. Nur mit dem Unterschied, dass die Kirche das auch realisiert, eigentlich realisieren sollte und auf Gegenseitigkeit das basiert, während die meisten Königreiche erstmal nicht so viel von Jesus wissen. Ja. Aber Jesus ist der Fürst von beiden. Deswegen sagt die Bibel, dass die Obrigkeit von Gott eingesetzt ist. Trotzdem sagt die Offenbarung, dass am Ende die meisten Könige sterben wollen, lieber als Jesus zu sehen. Schaut mal Offenbarung 6, Vers 15. Offenbarung 6, Vers 15. Da heißt es, und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Herrführer und die Mächtigen, alle Knechte und alle Freien, verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Also irgendwie, obwohl Jesus ihr Fürst ist, wenn Jesus kommt als König der Könige, wollen sie ihn nicht als Fürst anerkennen. Sie sind verführt worden. Sie sind mit der Hure im Bett gewesen. Ja, sie haben ihre eigentliche Beziehung zu Jesus aufgegeben. Schaut mal Offenbarung 16 noch. Weil der Vers zeigt dann, wie das Gleiche, Offenbarung 6 und Offenbarung 16. Offenbarung 16 und dort Vers 14, den haben wir auch schon studiert. Offenbarung 16, Vers 14. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde, des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Genauso wie die Pharisäer und Sadduzäer zu Pontius Pilatus gegangen sind und ihn überredet haben, mitzumachen bei der Kreuzigung Jesu, genauso werden die religiösen Mächte, nicht wahr, das Tier und der falsche Prophet und der Drache, werden die religiösen Mächte die Könige der Erde überzeugen. Die lassen sich dann überzeugen, die haben sich immer wieder überzeugen lassen. Aber der eigentliche Drahtzieher ist die abgefallene Kirche. Die abgefallene Kirche ist deswegen abgefallen, weil sie sich gegen Christus gewandt hat, nicht weil sie mit den Königen die Hände geschüttelt hat. Der innere Verrottungsprozess kommt vor dem äußeren. Mit anderen Worten, als Konstantin Kaiser wurde, gab es in Rom nicht eine lupenreine Gemeinde. Die war schon innerlich am Verrotten. Und diese innerlich immer mehr Hurerei treibende Gemeinde geistlich, ja, die immer mehr sich der Welt anpasst, die nutzt dann die Gelegenheit, den Kaiser auf ihre Seite zu ziehen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil man sonst den weltlichen Mächten zu viel Schuld zuschiebt. Ja. Wir werden sehen, und Offenbarung 17 macht den Punkt sehr deutlich, dass die weltlichen Mächte durch die Hure regiert werden. Die Hure hat das Sagen. Und deswegen ist auch die Lösung der Probleme nicht eine politische, sondern eine geistliche. Weil nämlich auch das falsche System von der falschen Religion gesteuert wird. Deswegen ist die Dreifachengelsbotschaft nicht über Steuern und über andere politische Dinge, sondern über geistliche Fragen, weil wenn die geistlichen Fragen geklärt werden, dann wird alles andere auch geklärt. Die Feinde Gottes werden von der falschen Kirche geführt und geleitet. Aber, und das finde ich auch interessant, obwohl zu allen Zeiten die meisten Könige sich mit der falschen Religion eingelassen haben, so zur Zeit von Nimrod, nicht wahr? Zur Zeit von den Pharaonen, zur Zeit von Nebukadnezar, die meisten Königreiche waren meistens mit den falschen Religionen zusammen, gibt es doch Gegenbeispiele. Und schaut mal in Offenbarung 21, im Gegensatz zu Babylon, werden die Könige der Erde, sind die nicht so grundsätzlich verloren wie Babylon. Offenbarung 21 und dort Vers 24. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Obwohl es Könige der Erde geben wird, die zu den Bergen schreien werden, fallt auf uns, wird es auch auf der neuen Erde Menschen geben, die Könige, Staatsoberhäupter, Regierungsbeamte gewesen sind, irgendwann in dieser Weltgeschichte. Was also deutlich macht, der Staat an sich ist noch nie in der Bibel per se das Böse gewesen. Ja, manchmal gibt es so diese Denkweise. Es werden viele gläubige Könige und regierende Persönlichkeiten auf der neuen Erde sein. Das Problem ist also, dass zu viele Staaten, zu viele Regierende sich mit falscher Philosophie und falscher Religion einlassen. Und hier gibt es eine interessante Idee, schaut mal in 1. Korinther 6, Vers 18. Und diese Idee ist ziemlich interessant, auch im Lichte dann der Reformationsgeschichte. 1. Korinther 6 und dort Vers 18. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Mit anderen Worten, diese Unzucht, diese Hurerei schadet einem selbst. Und zwar ganz konkret. Das gilt buchstäblich, aber das gilt auch übertragen. Wenn jetzt die Könige der Erde Unzucht treiben mit Babylon, was ist die Konsequenz gemäß dieses Verses? Was wäre die Konsequenz? Ja, sie schaden ihrem eigenen Land. Und ihr könnt die Reformationsgeschichte anschauen. All die Nationen, die sich mit dem Papsttum eingelassen haben, die sind, das, denen ging es dreckig. Ja? Übrigens, wenn man zur Hure geht, muss man Geld bezahlen. Wer sich mit dem Papsttum eingelassen hat, der hat bald gesehen, wie das Geld aus dem Land herausfloss. Ja, auf allen Kanälen, durch alle möglichen kirchlichen Steuern und Abgaben und Ablässe, das Geld floss in Strömen nach Rom. Und die Staatsmänner hatten oft Probleme, überhaupt das Kapital im Land zu halten. Ja, deswegen hat der Wycliffe dann, der hat nicht nur gegen die Eucharistie gepredigt, der hat gegen die Wirtschaftspolitik Roms gepredigt. Luther hat nicht mal gegen den, an den Adel deutscher Nationen so ein ganzes Büchlein verfasst, um deutlich zu machen, dass Rom auch wirtschaftlich den Staat ausnimmt. Frankreich ist ein super Beispiel dafür, wie eine Nation, die sich gegen die Reformation entscheidet und für Rom wirtschaftlich so am Ende ist, dass am Ende nicht mal die Französische Revolution aufbricht und alles kaputt schlägt. Bis heute kann man sehen, dass die Nationen, die sich für die Reformation entschieden haben, weitaus besser wirtschaftlich dastehen, ja, als die, die sozusagen stark mit Rom oder Rom-ähnlichen Kirchen zusammenhängen. Ja. Schaut euch, also wenn ihr mal Skandinavien, Deutschland, England, Holland vergleicht mit Spanien, Italien, Rumänien, ja, das ist ein Unterschied, Polen. Die Könige, die Staaten schaden sich, wenn sie falsche Religion folgen. Das ist ein Prinzip, dass Gott nur den segnet, der ihm gehorsam ist. Und ja, vielleicht ganz kurz noch zum Schluss, Offenbarung 2. Da sehen wir nämlich diesen Entstehungsprozess dieser Hurerei, Offenbarung 2, Vers 14. Das war nämlich eine Lehre. Das hatte mit der Lehre zu tun. Ja, und das mit den Königen, die Koalition mit den Königen war dann quasi mehr eine Folge oder kam dann später. Offenbarung 2, Vers 14, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Und dann Vers 20, in der Gemeinde an Thyatira, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Die Frau verführt, die Frau lehrt, die Frau führt zur Unzucht. Und deswegen legt jetzt Offenbarung 17 das Vergrößerungsglas auf Babylon und sagt, schaut mal, das Hauptproblem ist nicht die staatliche Komponente. Das Hauptproblem ist die religiöse Komponente. Diese abgefallene Religion, diese Freundschaft mit der Welt in einer Kirche ruiniert nicht nur die Kirche und die Gläubigen und das Evangelium, es ruiniert ganze Staaten, weil die das attraktiv finden, aber nicht verstehen, dass der Thron befestigt wird durch Gerechtigkeit und nicht durch Ungerechtigkeit. Und das werden wir in den USA auch sehen, wenn die USA sich mehr und mehr von diesen Lehren vereinnahmen lassen, folgt auf den nationalen Abfall der nationale Ruin. So ist uns vorhergesagt, so wird es passieren. Wir werden das vor unseren eigenen Augen sehen, wie in einem Experiment. Die werden national abfallen, sich mit Babylon vollständig vereinen und darauf folgt dann der wirtschaftliche Ruin. Genau aus diesem Grund. Ja, wer Hurerei betreibt, muss dafür bezahlen und schadet seinem eigenen Leib. Und deswegen warnt die Bibel davor. Natürlich buchstäblich und auch geistlich. An der Stelle wollen wir einen Schlusspunkt machen und nächste Woche dann über den nächsten Vers sprechen. Das dürft ihr nicht verpassen, dann geht es nämlich um die zeitliche Einordnung der Vision und das werden wir genau studieren dann. Lasst uns auch gemeinsam zum Abschluss beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für die Möglichkeit, die Offenbarung zu studieren. Wir möchten dich bitten, dass du uns wirklich vor Augen führst, wie wichtig es ist, dir treu zu sein in allen Dingen. Wir haben heute gesehen, wohin es führt, wenn Fleischeslust, Augenlust und der Hochmut des Lebens unseren Glauben verändern wollen. So möchten wir dich bitten, dass dein Heiliger Geist in unserem Leben diese drei Quellen der Sünde verschließt und dass wir ein Leben leben, das wirklich rein vor dir ist. Und wir danken dir, dass du das möglich machst durch deine Kraft. Im Namen Jesu. Amen.